InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 93. Folge des InfektioPods, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg und wir, das sind Annette Hennix, Elena Tehalle und ich selbst, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder folgt uns bei @infektiopod zum Beispiel auf Blue Sky. Und falls ihr uns auch noch besonders unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns auch bewertet bei Spotify, Apple Music oder so weiter. Das hilft uns immer sehr.
Genau, wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir noch ein Interview mitgebracht. Wir waren ja im Februar auf dem DZIF-DGI-Meeting in München und dort durften wir uns mit Professor Dr. Med Christoph Lange unterhalten. Christoph Lange ist einer der Experten für Tuberkulose in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ich würde sagen auch in Europa und weltweit hat er große Forschungsaktivitäten und ist einfach ein Experte. Christoph ist medizinischer Direktor am Forschungszentrum in Borstel, hat eine Professur an der Universität in Lübeck und leitet eine Forschungsgruppe in der klinischen Infektiologie am Forschungszentrum Borstel. Er ist aber auch in vielen anderen Aktivitäten und Forschungsprofilen in Beratung etc. tätig. Und ich freue mich besonders, dass wir heute mit ihm, denn er ist auch für mich eine wichtige Person in meiner beruflichen Laufbahn gewesen als Förderer und auch Oberarzt und Chef. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit ihm über ein Tuberkulose-Update mal sprechen, was so in den letzten, vor allem im letzten Jahr bei der Tuberkulose passiert.
Ja, und das ist total notwendig, weil in der Tuberkulose ist nämlich wirklich viel los. In den letzten Jahren gab es total viele spannende Entwicklungen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben ja im Infektsupport auch schon mal in 2 Folgen über die Tuberkulose gesprochen. Aber das ist sage und schreibe auch schon 4 Jahre her. Das war nämlich im Februar 2021, genau. Da haben wir vorher immer noch so News-Schnipsel über Corona und Ebola-Ausbrüche und sowas gemacht. Und allein in den letzten 4 Jahren ist wahnsinnig viel passiert und wir werden ein paar Sachen davon ansprechen, weil ja insbesondere im Bereich der Therapie und dort vor allem im Bereich der Therapie der MDR-Tuberkulose ja wirklich eine Revolution stattgefunden hat und neue Medikamente auf den Markt gekommen sind, andere benutzt werden, die wir aus anderen Indikationen schon lange kennen für die MDR-Tuberkulose. Also da hat sich wirklich viel getan. Christoph Lange ist wirklich ein super Experte, der Tuberkulose-Papst, wie ich manchmal sage. Genau. Und wir freuen uns, dass wir mit dem ein Interview führen konnten.
So, ja, vielen Dank, Christoph, dass du heute mitmachst bei uns, bei unserem Podcast. Und wir sprechen ja heute über die Tuberkulose natürlich, wenn du dabei bist. Wir hatten schon mal 2 Folgen über die Tuberkulose gehalten, einmal so zur Geschichte und generell Therapie. Und wir haben gedacht, wir machen heute mit dir mal ein kleines Update zur Tuberkulose. Und dann fangen wir, würde ich sagen, direkt an. Und meine erste Frage ist jetzt, was denkst du denn, ist die TB überhaupt noch ein Thema? Jetzt gerade vor allem für uns in Deutschland, aber auch weltweit?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Tuberkulose ist nach wie vor eine Erkrankung von ganz hoher Relevanz. Es ist die häufigste zum Tode führende Infektionskrankheit bezogen auf einen Mikroorganismus. Und die Tuberkulosezahlen weltweit, die jedes Jahr von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht werden, waren noch nie so hoch wie aktuell. Es gab 2023 ungefähr 10,8 Millionen Betroffene. Von denen waren etwas weniger als 8 Millionen tatsächlich identifiziert und die anderen knapp 2,8 Millionen sind geschätzte Zahlen. Die Inzidenz, das ist die Anzahl derjenigen, die pro 100.000 in der Bevölkerung erkrankt sind, liegt global bei ungefähr 134 pro 100.000. Im Vergleich dazu Deutschland liegt die Inzidenz bei ca. 5 pro 100.000. Das zeigt schon, dass die Erkrankung in Deutschland im Vergleich zum internationalen Niveau praktisch keine Rolle mehr spielt. Immerhin 1,25 Millionen Menschen sind schätzungsweise im Jahr 2023 an einer Tuberkulose verstorben. Das sind weniger als vorher. Ein Viertel der Tuberkulosekranken lebt in Indien und damit wird auch ganz klar, dass jede Lösung für eine erfolgreiche Bekämpfung der Tuberkulose Indien mit einbeziehen muss. Ganz anders als in der großen weiten Welt ist die Situation in Europa. Hier haben wir seit über 20 Jahren einen beinahe stetigen Rückgang der Tuberkulosezahlen. Inzwischen liegt diese Inzidenz in der gesamten EU bei weniger als 10 Fällen pro 100.000. Seltene Erkrankungen sind ja so definiert, dass sie weniger als 50 pro 100.000 haben, sodass man sagen kann, dass die Tuberkulose heute in der EU eine sehr seltene Erkrankung geworden ist. Das führt auch immer mal wieder dazu, dass Menschen mit einer Tuberkulose, die eigentlich typische Symptome haben, zu spät erkannt werden, weil Ärztinnen und Ärzte in ihrer Ausbildung keine Tuberkuloseerkrankten mehr sehen oder nur wenig sehen und dann vielleicht bestimmte klinische Erscheinungsformen dieser Erkrankung nicht mehr richtig wahrnehmen. Was auch bedeutend ist, ist, dass die multiresistente Tuberkulose inzwischen als Bedrohung für die Menschheit erkannt worden ist. Und es gibt nur 4 Organismen, die von der Weltgesundheitsorganisation in der letzten Auflistung in die höchste Kategorie der Gefährdung durch antimikrobielle Resistenzen eingeordnet worden sind. Und darunter gehört auch die rifampicin-resistente Tuberkulose. Rifampicin ist das wichtigste Medikament der Erstlinientherapie. Und wenn es zu einer Rifampicin-Resistenz kommt, dann ist fast auch immer eine Isoniazid-Resistenz da. Und bei Isoniazid- und Rifampicin-Resistenz zusammen spricht man auch von multiresistenter Tuberkulose. Wir haben in Europa durch den Krieg in der Ukraine eine erhebliche Zunahme an Personen mit multiresistenter Tuberkulose. Unter den Ukrainern in der Europäischen Union hat infolge des Krieges die Anzahl der Patienten mit multiresistenter Tuberkulose um etwa den Faktor 4 zugenommen. Das führt dazu, dass eben solche Ereignisse wie Krieg in der Nachbarschaft auch einen direkten Einfluss auf die Häufigkeit der Erkrankung und auch die Häufigkeit von antibiotikaresistenten Erkrankungen dann im Raum der Europäischen Union haben. Ende 2024 ist dann auch erstmals ein sogenanntes Konsensus-Dokument herausgekommen, was das Management von Personen, die in der Europäischen Union leben und die aus anderen Ländern zugewandert sind mit einer Tuberkulose, beschreibt. Und dort wird auch deutlich, dass multiresistente Tuberkulose bei Menschen, die zuwandern, dass die ein besonders hohes Risiko haben und dass man da besonders genau gucken muss, ob vielleicht eine multiresistente Tuberkulose vorliegt. Bei Ukrainern ist das jeder dritte Ukrainer in der Europäischen Union, der eine Tuberkuloseerkrankung hat so eine multiresistente Tuberkulose. Das heißt, da muss man unbedingt dran denken, auch an die Antibiotikaresistenztestung durchzuführen.
Du hattest am Anfang gesagt, es ist die höchste Zahl, die es jemals gab an Tuberkuloseerkrankten, was jetzt ja neu publiziert wurde, auch von der WHO. Glaubst du, das ist wirklich ein realistischer Anstieg der Tuberkuloseerkrankten oder kommt das immer noch aus der Corona- oder aus der Zeit der Corona-Pandemie, dass wir so eine Nachmeldung haben und viele unerkannte Fälle hatten? Oder glaubst du, es gibt wirklich einen Anstieg der Inzidenz weltweit?
Also wir haben sicherlich durch die Corona-Pandemie eine Zunahme an Fällen, die so nachhallen, weil während der Corona-Pandemie viele Menschen nicht zum Arzt gegangen sind, die Tuberkulose krank waren und die erst später identifiziert wurden. Insgesamt haben wir über die letzten 10 Jahre, also auch schon deutlich vor Corona, keine große Veränderung in den weltweiten Zahlen der Tuberkulose. Das stagniert, obwohl es 2014 durch die Weltgesundheitsorganisation eine End-TB-Strategie gab, die schon eine Halbierung der Fallzahlen zum Jahr 2025 haben sollte. Das hat alles nicht funktioniert, zum Teil wegen Corona, aber auch zum Teil, weil die Ziele zu ambitioniert waren.
Gut, aber die Zahlen zeigen jetzt, ja, Wissenschaft ist einfach wichtig, wir müssen weiter erforschen, weiter handeln. Und was denkst du denn so, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sind denn jetzt neu und beeinflussen die TB-Kontrolle? Was gibt es da Neues?
Was mich besonders überrascht hat, ist, dass wir eine ganz neue Kategorie von Erkrankungen haben, asymptomatische Tuberkulose. Aus großen Untersuchungen in Hochinzidenzländern weiß man seit ganz wenigen Jahren, dass die meisten Menschen, die an einer aktiven Tuberkulose erkrankt sind, gar keine Symptome wie Fieber, Husten, Nachtschweiß, Gewichtsverlust haben.
Das sehen wir tatsächlich auch im Screening, ne? Wenn die jetzt kommen und in Erstaufnahmeeinrichtungen sind, in Deutschland gescreent werden. Wir sehen eine aktive Tuberkulose und die Patienten sagen aber eigentlich, mir geht's doch gut, ich habe gar keine
Beschwerden. Können wir ganz kurz nochmal definieren, wie wir aktive Tuberkulose nämlich in Abgrenzung zur latenten Tuberkulose definieren?
Ja, also die ganz kurz vielleicht zur Pathogenese. Die häufigste Ansteckungsform und die bei weitem häufigste Ansteckungsform ist, dass man Bakterien über die Luft einatmet. Jemand, der an der häufigsten klinischen Erkrankungsform der Lungentuberkulose erkrankt ist, kann die Bakterien vor allen Dingen durch Husten in die Umgebungsluft bringen und andere, die die gleiche Luft teilen, also diese Luft einatmen, können dann die Bakterien aus der Luft einatmen, die gelangen in die Atemwege bis hinten in die kleinen Atembläschen, die Alveolen, und werden dort durch erstmal Zellen des menschlichen Immunsystems quasi abgefangen, neutrophile Granulozyten und auch Alveolarmakrophagen. Und die Tuberkulosebakterien werden sehr wahrscheinlich in den allermeisten Fällen in der Situation umgebracht, sodass es gar nicht zur Infektion kommt. In seltenen Fällen werden aber dann diese Zellen infiziert und dann haben die Bakterien Mechanismen erworben, um sich der Immunkontrolle innerhalb dieser Zellen wie quasi so trojanische Pferde zu entziehen. Immer noch werden dann wahrscheinlich die meisten Bakterien umgebracht, aber ein paar schaffen es, sich innerhalb der Zellen zu teilen und können die Zellen dann oder können dann in den Zellen quasi leben. Das Immunsystem kann das erkennen, weil diese infizierten Zellen auf ihrer Zelloberfläche dann Antennen, sogenannte Rezeptoren, oder an deren Rezeptoren Bestandteile dieser Bakterien hochhalten und andere Abwehrzellen, um andere Abwehrzellen zu alarmieren, ich bin infiziert. Und dann kommt so eine Kaskade einer Immunreaktion in Gang, wo die infizierten Zellen, in denen eben die Tuberkulosebakterien noch lebend sind, wie durch eine Kugel von außen eingemauert werden. Man nennt diese anatomische Struktur Granulom. Und so ein Granulom kann ein Leben lang überdauern. Das heißt, es können ein Leben lang lebende Bakterien in diesen Granulomen überleben. Und wenn im hohen Lebensalter bei jemand, der als Kind infiziert worden ist, das Immunsystem schwächer wird, können diese Bakterien dann rauskommen und können dann bei älteren Erwachsenen, aber auch in anderen Situationen zur aktiven Erkrankung führen. Auch wenn das Immunsystem schwächer wird, zum Beispiel durch eine HIV-Infektion, die erworben wird, oder durch eine Chemotherapie, können dann die Bakterien wieder aus diesen Granulomen rauskommen. Der Klassiker ist auch die Behandlung mit sogenannten Biologicals, Antikörpern, die man heute regelhaft für die Behandlung von Schuppenflechte, von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und rheumatoide Arthritis verwendet. Diese Antikörper, die hemmen so einen ganz bestimmten Mechanismus, der die Aufrechterhaltung der für die Aufrechterhaltung dieser Granulome notwendig ist. Und wenn Patienten latent infiziert sind, das heißt nicht krank sind, aber in diesen Granulomen lebende Bakterien haben und dann so eine Behandlung mit so einem Antikörper bekommen, dann ist das Risiko groß, dass sie eine aktive Erkrankung erwerben. Aktive Erkrankung heißt, dass sich die Bakterien dann mehr oder minder unkontrolliert vermehren. Es kommt dann, wenn es sich um eine Lungentuberkulose handelt, das ist die häufigste klinische Erscheinungsform, zu Entzündung in der Lunge. Das sieht man im Röntgenbild, dass dann vermehrt weiße Flächen auftreten, als Ausdruck, dass dort Entzündungszellen sich konzentrieren. Es kann auch zum Zelltod kommen, wobei die Strukturen der Lunge dann einschmelzen und sich Löcher wie in einem Schweizer Käse bilden. Diese Löcher nennt man Kavernen. Und in diesen Kavernen können wiederum in Flüssigkeit sehr große Konzentrationen von Tuberkulosebakterien auftreten. Und wenn Patienten dann husten, können diese Bakterien dann in die Luft abgegeben werden und stellen wiederum ein Risiko für andere in der Umgebung, da sich zu infizieren. Die Bakterien können auch in anderen Organen, also nicht nur der Lunge, zu Erkrankungen führen und werden dann quasi über den Blutweg, aber auch über den Lymphweg aus dem Ort der Primärinfektion in der Lunge in diese anderen Organe verteilt. Da können fast alle Organe betroffen sein, zum Beispiel das Rippenfell, aber auch Lymphknoten bis hin zu den Hirnhäuten und dem Gehirn selber. Und auch Knochentuberkulose kann auftreten.
Das heißt, jetzt haben wir die zwei Entitäten einerseits von der latenten Tuberkulose, wo die Bakterien nur in den Granulomen, die sind so mikroskopisch klein, diese würden wir jetzt nicht sehen und auftreten und wo wir auch klinisch keine apparente Infektion haben, also die latente Tuberkulose. Auf der anderen Seite die aktive Lungentuberkulose, wie du schon gesagt hast, auch eventuell mit den Kavernen und so weiter. Und wo passt jetzt die asymptomatische Tuberkulose-Infektion rein?
Asymptomatische Tuberkulose ist eine Form der Erkrankung, bei der man Bakterien aus dem Auswurf bei der Lungentuberkulose findet. Also man kann Bakterien aus dem Auswurf anzüchten oder man findet Erbsubstanz dieser Bakterien im Auswurf, die quasi als Marker dafür gelten, dass da lebende Bakterien sind. Das mit der Erbsubstanz ist nicht immer so ganz sicher. Jemand, der früher einmal eine Tuberkuloseerkrankung hatte, der kann auch noch Erbsubstanz dieser Bakterien im Auswurf haben, obwohl diese Person gar nicht mehr lebende Bakterien hat. Es gibt jetzt neue Tests, die noch nicht auf dem Markt sind, die das auch voneinander unterscheiden können, die tatsächlich über molekulare Tests identifizieren, ob das noch lebende Bakterien sind oder ob die schon tot sind, wenn man die zum Beispiel unter dem Mikroskop sieht. Aber der Standard sind diese zwei Verfahren, die Kultur der Bakterien in Flüssig- oder Festkulturen. Das dauert mehrere Wochen in der Regel, bis man die Bakterien anzüchtet, weil die sich nur einmal am Tag teilen. Oder die viel schnellere Diagnose durch Nachweis der Erbsubstanz dieser Bakterien. Das geht heute mit automatisierten Verfahren in weniger als 2 Stunden. Und wenn man sowas findet, also Erbsubstanz, oder man kann die Bakterien anzüchten, die Personen haben aber überhaupt keine Symptome und die häufigsten Symptome sind Fieber, Husten, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Dann spricht man von einer asymptomatischen Tuberkulose. Und wir haben das erst in den letzten Jahren gelernt, dass die meisten Betroffenen so eine asymptomatische Form haben. Und von denen haben etwa 20% so viele Bakterien im Auswurf, dass man die Bakterien unter dem Mikroskop findet. Man sagt so, man braucht mindestens 5.000 bis 10.000 Bakterien pro Milliliter an ausgehustetem, also an Sputum, um Bakterien überhaupt sichtbar zu machen. Sonst muss man sehr, sehr lange untersuchen, bis man mal so ein Bakterium findet. Das heißt 20. Und man geht davon aus, dass diejenigen, bei denen man die Bakterien auch unter dem Mikroskop finden kann, dass die so viele Bakterien haben, dass die ansteckend sind. Also so abgeschätzt denkt man, dass 20% derjenigen mit einer asymptomatischen Erkrankung auch ansteckend sind.
Super. Kann ich eine kurze Detailfrage stellen zu den neuen PCR-Methoden? Also bis jetzt nutzen wir den Gene Expert, um das Erbgut sozusagen überwiegend zu finden. Und was ist der Trick? Wie können die unterscheiden zwischen avitalen Bakterien und lebenden?
Der Gene Expert guckt sich die DNA der Tuberkulosebakterien an. Die haben aber als Bakterien noch andere Nukleinsäuren. Und eine dieser Nukleinsäurengruppen ist RNA. Und die RNA wird im Gegensatz zur DNA nur von lebenden Bakterien produziert. Und man kann bestimmte RNA mit auf solchen molekularen Methoden nachweisen. Und wenn man die nachweist, dann weiß man, das wird nur von lebenden Bakterien produziert. Zur Prävention dieser Erkrankung gibt es aktuell nicht so viel Neues, aber da wird viel kommen. Wir haben derzeit 13 neue Impfstoffe in der Entwicklung, manche auch in der letzten Phase der Entwicklung, in der sogenannten Phase 3. Und eine Pharmafirma wird dieses Jahr 2025 die größte Impfstudie, die jemals aufgelegt worden ist, beginnen, um an mehreren Zentren in der Welt mit ihrem neuen Impfstoff in der letzten Phase, der Phase 3 der Entwicklung, zu testen, ob dieser Impfstoff tatsächlich das hält, was er verspricht. In der Phase 2b-Studie, das ist sozusagen die Vorläuferstudie, war dieser Impfstoff hat zu 50% das Auftreten einer Tuberkuloseerkrankung verhindert. Sprich, wenn wir jetzt 10,8 Millionen Infizierte haben und alle Menschen auf der Welt würden geimpft und das stimmt, dann hätte man demnächst nur noch 5,4 Millionen durch diese Wirkung dieser Impfung. Also es hätte schon einen substanziellen Effekt. Aber dafür muss man auch viele Menschen impfen. Und es ist eben kein durchschlagender Erfolg. Wir haben derzeit immer noch weltweit die Tuberkuloseimpfung, die man seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte, diese BCG-Impfung, bei der wir wissen, dass sie Kinder vor der Entwicklung einer Tuberkulose schützt, aber nur Kinder im Alter unter 5 Jahren und vor allem effektiv ist zur Prävention von sogenannten extrapulmonalen Erkrankungen, also der disseminierten Tuberkulose, bei der sich die Bakterien im Körper verteilen, und der Hirnhauttuberkulose. Dieses Jahr gab es eine weitere wichtige Arbeit zur Prävention der Tuberkulose. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es diese latente Form und die aktive Form gibt. Woher weiß man überhaupt, dass jemand latent infiziert ist? Das ist so definiert, dass man eine Immunreaktion auslösen kann, indem man entweder Bestandteile der Tuberkulosebakterien unter die Haut spritzt, das ist dann ein Tuberkulose-Hauttest, oder indem man das Blut von Personen nimmt und das in einem Reagenzglas mit Bestandteilen von Tuberkulosebakterien in Kontakt bringt und dann nach Botenstoffen sucht, die von Abwehrzellen produziert werden und die ein Marker dafür sind, dass diese Abwehrzellen diese Strukturen schon mal gesehen haben. Man spricht dann auch von Antigenen, die dann schon mal gesehen worden sind. Und wenn jemand nicht krank ist und man auch keine Bakterien im Auswurf findet oder keine Erbsubstanz im Auswurf findet, aber so eine Immunreaktion ist da, dann geht man per Definition davon aus, dass jemand latent infiziert ist. Und man kann diese latent infizierten Personen vor dem Auftreten einer Tuberkuloseerkrankung schützen, indem man Antibiotika präventiv gibt. Das funktioniert sehr gut, aber man möchte ja nicht jedem auf der Welt Antibiotika präventiv geben. Und man macht das in Deutschland zum Beispiel regelhaft bei Menschen, die im Haushaltskontakt Personen von Tuberkulosekranken sind. Die werden durch die Gesundheitsämter untersucht, ob Symptome vorliegen und ob in so einem Bluttest ein Anhalt dafür da ist, dass eine latente Infektion vorliegen kann. Und dann bietet man diesen Kontaktpersonen, weil sie ein höheres Risiko haben, in der Zukunft eine aktive Erkrankung zu bekommen, präventiv Antibiotika an. Und dieses Jahr hat es eine große Zusammenfassung der quasi Weltliteratur zu dem Thema gegeben, wo man in einem systematischen Review und einer sogenannten Meta-Analyse die Daten einmal verdaut hat von über 400.000 individuellen Personen, die so Kontaktpersonen von Menschen mit einer ansteckenden Lungentuberkulose waren. Und da sieht man, dass man in Ländern wie Deutschland, wo die Inzidenz niedrig ist, solche Bluttests durchführen sollte bei den Haushaltskontakten und nur denjenigen eine präventive Therapie gibt, die auch ein positives Testergebnis haben. Aber in den Hochinzidenzländern, da lohnt sich das nicht. Da ist die Anzahl derjenigen, die man behandeln muss, um einen Fall einer Tuberkulose zu verhindern, praktisch genauso hoch, ob man nun vorher so einen Bluttest macht oder einen Hauttest macht oder nicht. Deswegen kann man es auch lassen. Das heißt, in Hochinzidenzländern Kontaktpersonen einfach präventiv behandeln ohne Testen. In Niedriginzidenzländern wie Deutschland Kontaktpersonen erst testen und dann behandeln. Und man weiß, dass da die Anzahl derjenigen, die man behandeln muss, um einen Fall zu verhindern, die so ein positives Testergebnis haben, bei ungefähr 1 zu 30 liegt. Also 30, die man behandelt, obwohl die gar keine Tuberkulose kriegen würden, um einen Fall zu verhindern. Das ist immer noch eine ganz gute Zahl in der Medizin.
Vielleicht nochmal ganz praktische Zwischenfrage. Wie lange muss ich warten, bis ich so ein IGRA, so ein Interferon-Gamma-Release-Assay machen kann, nachdem ich den letzten Kontakt hatte mit einer Haushaltsperson?
8 Wochen. Also nach 4 Wochen haben die meisten schon eine positive Immunreaktion, aber man wartet dann noch weitere 4 Wochen ab, um die letzten sozusagen mit einzufangen. Nach 8 Wochen ist man ziemlich sicher, dass diejenigen, die so eine Reaktion bekommen, die auch innerhalb dieser Zeit bekommen haben.
Gut, wir standen ja immer vor großen Herausforderungen bei Kontaktpersonen von Patienten, die an einer MDR-Tuberkulose erkrankt waren. Da gab es ja jetzt letztes Jahr auch Studien, die publiziert wurden. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen.
Ja, da gab es 2 Studien, die eine in Vietnam und die andere in Südafrika, bei der man Kontaktpersonen eben von solchen sogenannten Indexpersonen mit einer multiresistenten Tuberkulose untersucht hat. Und zwar haben die beiden Studien haben dasselbe Studiendesign verfolgt. Und man hat über 6 Monate eine Substanz gegeben, die heißt Levofloxacin. Die gehört zur Gruppe der Fluoroquinolone. Und beide Studien hatten nicht ausreichende Anzahl von Patienten oder von Personen, um einen signifikanten Unterschied zu zeigen. Dann hat es aber nochmal, weil diese beiden Studien zwar unabhängig durchgeführt worden sind, aber mit dem gleichen Studiendesign, eine Meta-Analyse gegeben, indem man die Daten von beiden Studien zusammengewürfelt hat. Und diese Meta-Analyse hat dann doch einen signifikanten Vorteil gezeigt, dass wenn man Kontaktpersonen von Patienten mit einer multiresistenten Tuberkulose, bei denen wo die Indexpatienten keine fluoroquinolonenresistenten Tuberkulosebakterien haben, wenn man denen Levofloxacin gibt, also ein Fluoroquinolon, dann kann man damit das Auftreten einer Tuberkulose signifikant verringern bei diesen Kontaktpersonen. Und das wird auch von der WHO jetzt als neuer Standard für die präventive Therapie verwendet.
Würdest du diese Empfehlung auch für Deutschland abgeben? Also die Studien sind ja in Hochinzidenzländern durchgeführt worden. Wie würdest du das in Deutschland sehen, wenn jetzt so jemand zu dir kommt als Kontaktperson?
Das würde man in Deutschland auch so machen. Mhm. Das Problem ist, dass wir in Deutschland beim Auftreten der multiresistenten Tuberkulose ganz wenig Menschen haben, die sich in Deutschland angesteckt haben. Die gibt es, aber die sind einfach sehr selten. Die viel häufigere Situation ist, dass Menschen aus Hochinzidenzländern kommen. Und wir haben ja mit zum Beispiel Flüchtlingen aus der Ukraine, die aufgrund der Invasion der Russischen Föderation dort das Weite gesucht haben und zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind. Menschen, die aus einem Land kommen, wo ein Drittel der Tuberkulosekranken eine multiresistente Tuberkulose haben und wo es auch viel mehr Tuberkulosekranke gibt als bei uns. So im Vergleich ungefähr 60 pro 100.000 in der Ukraine zu 5 pro 100.000 in Deutschland. Das heißt, wenn man jetzt einen Ukrainer hat, der einen positiven Hauttest oder Bluttest hat in Deutschland, der irgendwie mal ins Screening gekommen ist, dann weiß man ja nicht, ob diese Person, die hat dann ein Drittel eine Chance, mit einer multiresistenten Tuberkulose infiziert zu sein und zwei Drittel mit einer nicht multiresistenten Tuberkulose. Das heißt, wenn ich eine normale präventive Therapie gebe mit Rifampicin oder Isoniazid, das sind so die normalen Medikamente für die Therapie der präventiven Tuberkulose, dann habe ich da in einem Drittel keinen Erfolg. Ich kann den allen Levofloxacin geben, dann habe ich nur die paar Ukrainer, die gibt es auch unter den Ukrainer mit multiresistenter Tuberkulose gibt so etwa 20% mit fluoroquinolonresistenter. Also dann hätte man 20% von den 30%. Das wäre dann nicht mehr so viel. Man könnte auch allen dann Levofloxacin als präventive Therapie geben, aber das ist im Augenblick, glaube ich, nicht guideline korrekt oder konsensfähig, weil es einfach über das Ziel hinausgeht. Aber am besten ist, man weiß, wie das Antibiotika-Resistenzspektrum im Indexpatienten, sodass man der Kontaktperson dann eine gezielte präventive Therapie geben kann, von der man auch ausgeht, dass sie wirksam ist.
Wir hatten ja gerade schon kurz die Diagnostik angerissen mit der PCR und DNA und RNA. Was gibt es denn sonst noch für neue diagnostische Möglichkeiten im Bereich der Tuberkulose?
Vielleicht noch mal ganz kurz daran erinnert, die häufigste klinische Erscheinungsform ist die Lungentuberkulose. Die identifiziert man so, dass man im Sputum, also im Auswurf, nach Erbsubstanz der Bakterien mit einer PCR sucht oder versucht, die Bakterien kulturell anzuziehen. Es gibt auch extrapulmonale Tuberkuloseformen ohne Lungentuberkulose, wo dann man keine Diagnose aus dem Sputum machen kann. Zum Beispiel bei Lymphknotentuberkulosen. Dann muss man versuchen, Gewebe oder Flüssigkeit aus diesem Lymphknoten, Flüssigkeit, wenn er eingeschmolzen ist, zu gewinnen, um dann daraus die Diagnose zu entwickeln. Die Lungentuberkulose, die häufigste Form. Und am einfachsten ist natürlich, dass man Sputum gewinnt, um Kulturen oder PCR zu machen. Manchmal produzieren Personen aber kein Sputum. Deswegen sucht man nach alternativen Verfahren auch bei der Lungentuberkulose. Jetzt ist man darauf gekommen, dass wenn man so kleine Q-Tips nimmt und damit die Zunge abstreicht und die Wangenschleimhaut im Mund abstreicht, dass man daraus auch Tuberkulosebakterien mittels PCR, also die Erbsubstanz dieser Bakterien, nachweisen kann. Und das funktioniert so etwa in drei Vierteln, also in knapp 75% der Patienten oder der Personen, bei denen man die Bakterien auch im Auswurf findet. Kann man sagen, dann nehme ich auch direkt Auswurf, dann kriege ich 100% und nicht 3/4%. Also so richtig toll ist das mit den Q-Tips im Mund für die Diagnose der Tuberkulose nicht. Es geht halt ein bisschen schneller, aber es ist nicht so gut wie Sputum. Dasselbe ist auch mit Masken. Es gab vor ein paar Jahren eine Arbeit aus England, da hat man in so FFP2-Masken innen drin so kleine Auffangplättchen eingebaut und hat die Patienten für eine halbe Stunde Masken tragen lassen. Und die hatten über 80% von Patienten, bei denen man im Auswurf Bakterien nachweisen konnte, dann auch in diesen Masken Bakterien nachgewiesen. Wie gesagt, man kann den Auswurf nehmen, dann braucht man keine Masken. Aber es gibt ja Populationen, die keinen Auswurf haben, zum Beispiel kleine Kinder. Es gab jetzt letztes Jahr eine Untersuchung bei kleinen Kindern, nicht viele, 10 Kinder, jedes Kind 3 Masken, also immerhin 30 Masken. Da hat man in keiner der Masken Erbsubstanz der Bakterien gefunden. Also Kinder haben offenbar nicht genügend Bakterien in der Atemluft, um die Erbsubstanz der Bakterien dann in diesen Masken einzufangen. Es gibt auch das, was wirklich eine Veränderung derzeit in der Diagnostik macht, ist der Nachweis von Bakterien im Stuhl. Das hat man lange Zeit nicht gedacht, weil man im Stuhl schlecht Bakterien kultivieren kann, weil da so viele andere Bakterien sind. Was aber funktioniert, ist, dass man mit solchen Gensonden, wie praktisch mit einem Magneten, die Erbsubstanz der Tuberkulosebakterien ganz spezifisch aus dem Stuhl rauszieht und die dann vermehrt, man nennt das im Fachjargon amplifiziert, und dann nachweist, dass da auch Tuberkulosebakterien sich in diesem Stuhl befinden. Und die befinden sich in aller Regel deswegen darin, weil die geschluckt werden. Das heißt, man räuspert sich, die Bakterien gelangen mit dem geräusperten Lungensekret in den Rachen und dann werden die geschluckt und die überleben die Passage durch den Magen-Darm-Trakt. Und man kann die Erbsubstanz der Bakterien im Stuhl nachweisen. Da gibt es jetzt größere Analysen, die so wieder die verfügbare Literatur zusammenfassen. Bei Kindern funktioniert das in etwa 75% der Fälle. Bei Erwachsenen ist es ein bisschen besser, in etwas über 80% der Fälle. Und das ist eine gute Möglichkeit, um die Tuberkulose eben dann zu diagnostizieren, wenn kein Sputum zu produziert wird. Wahrscheinlich besser als diese Q-Tips, die man im Mund verwendet, und auch besser als die Masken.
Ja, und vor allem auch schön bei den Kindern, ne, die kein Sputum abgeben können und wo es ja eh schwierig ist, die aktive zu diagnostizieren. Super, vielleicht kommen wir als letzten großen Block nochmal zu der Therapie der Tuberkulose. Da gab es ja eigentlich, muss ich sagen, ich fand das schon eine Revolution, dass der Therapie, ne, durch das neue BPALM-Regime bei der multiresistenten Tuberkulose. Vielleicht magst du da einmal nochmal erzählen, was genau ist da passiert im letzten Jahr oder in den letzten Jahren und was ist eigentlich noch so in der Pipeline an neuen Medikamenten?
Also zunächst mal, wir befinden uns in einer ganz spannenden Zeit, weil wir zum einen diese vielen Tuberkulosepatienten auf der Welt haben. Das hängt auch damit zusammen, dass die Weltbevölkerung weiter steigt und man an absoluten Zahlen dann auch mehr betroffene Patienten hat. Aber zum anderen haben wir so viele neue Tuberkulose-Medikamente in klinischer Entwicklung wie noch nie zuvor. Derzeit sind das 19 verschiedene Präparate. Und bislang war das so, dass über sehr, sehr viele Jahre die Standardtherapie der Tuberkulose, also über Jahrzehnte, mit einer Vierfachtherapie lief und auch immer noch läuft in den ersten 2 Monaten. Und dann gibt man über 4 weitere Monate nur noch 2 Medikamente, sodass die Standardtherapie der Lungentuberkulose 6 Monate mit diesen 4 Medikamente in den ersten 2 Monaten, 2 Medikamente in den 4 weiteren Monaten, dass das so abläuft. Die multiresistente Tuberkulose, bei der die Bakterien zumindest gegen Rifampicin resistent sind, die hatte man immer 20 oder 18 Monate lang behandelt. Die Revolution der Behandlung der multiresistenten Tuberkulose hat 2020 begonnen, und zwar mit einer einarmigen Studie, in die nur Patienten eingeschlossen wurden, die ein ganz schlechtes Profil der Antibiotikaresistenz der Tuberkulosebakterien hatten. entweder Patienten, die eine multiresistente Tuberkulose hatten und Therapieversagen, oder Patienten mit einer sogenannten XDR-Tuberkulose, also mit extensiv resistenter Tuberkulose, bei der die Bakterien ein noch weiteres Niveau der Resistenz haben. Und statt der bis zu diesem Zeitpunkt 18 Monate empfohlenen Therapie mit 4 Medikamenten wurden in dieser Studie nur drei Medikamente verwendet, und zwar nur für 6 Monate. Bedaquilin, Linezolid und Pretomanid. B steht für Bedaquilin, PA steht für Pretomanid und L steht für Linezolid, und zusammen fasst man das als BPAL. Die Studie hatte dramatischen Effekt. 90% Heilung bei diesen Patienten mit entweder Therapieversagen bei MDR-Tuberkulose oder mit XDR-Tuberkulose, das kannte man vorher gar nicht. Die WHO-Daten für die Patienten mit antibiotikaresistenter Tuberkulose lagen so bei knapp 60% Heilung zu dem Zeitpunkt. Also 90% Heilung, sensationell, aber knapp 80% der Patienten in dieser Studie haben schwere Nervenerkrankungen entwickelt mit so Handschuh- und strumpfförmigen Gefühlsverlust an Händen und Füßen. Man nennt das Polyneuropathien, die man auf die Verwendung von dem einen Medikament, dem Linezolid, in sehr hoher Dosis zurückgeführt hat. Knapp 50% der Patienten in der Studie haben auch Blutbildveränderungen gehabt, und zwar schwere Blutbildveränderungen, die auf eine Schädigung des Knochenmarks hindeuten, auch bezogen auf die hohe Dosis von dem Linezolid. Also hat man in der Folge gesagt, dieses BPAL-Regime, das funktioniert ganz gut, aber die Linezolid-Dosis ist zu hoch. Wir machen das also nochmal, aber nehmen weniger Linezolid, nur 600. Und dann hat es zwei verschiedene unabhängige Studiengruppen gegeben. Die einen haben die normale Dosis Bedaquilin, die normale Dosis Pretomanid und dann Linezolid entweder in der 600 Milligramm Dosis für 2 oder für 6 Monate oder in einer 1200 Milligramm Dosis für 2 oder 6 Monate genommen. Und aus dieser Studie kam raus, dass die 600 Milligramm Dosis für 6 Monate das beste Verhältnis zwischen Wirksamkeit und Nebenwirkung hatte und hat so knapp unter 10% Nebenwirkungen gehabt, bei 90%, so wie in der ursprünglichen Studie auch, Heilung. Eine zweite Studie, die von Ärzte ohne Grenzen durchgeführt wurde, die hat das ganz ähnlich gemacht. Die hat auch BPAL, also Bedaquilin, Pretomanid und Linezolid, verglichen noch mit 2 anderen Medikamenten zusätzlich, nämlich dem Moxifloxacin in einem Arm und dem Clofazimin in einem dritten Arm. Und aus diesen 3 Armen im Vergleich kam dann das Bedaquilin, Pretomanid, Linezolid und Moxifloxacin als bestes Regime raus. Und da hat man dann nochmal eine Phase-3-Studie mit BPAL-M, also M für Moxifloxacin, gemacht und sieht, dass auch mit diesem BPAL-M 90% mit 6 Monaten geheilt wurden. Das hat die WHO zum Anlass genommen, ihre Leitlinien zu verändern, sodass die Standardtherapie heute bei der multiresistenten Tuberkulose eine 6-monatige Therapie ist mit Bedaquilin, Pretomanid, Linezolid in 600 Milligramm Dosis über die ganzen 6 Monate plus Moxifloxacin. Das Moxifloxacin kann man weglassen, wenn die Bakterien Fluoroquinolonresistenz haben, aber nicht gegen eines der anderen 3 Medikamente resistent sind. Und damit hat man nach klinischer Studienlage etwa 90% Heilung, genauso gut wie bei der antibiotikasensiblen Tuberkulose und auch genauso lange. Das ist wirklich ein enormer Erfolg. Und das Ganze geht jetzt weiter. Die ersten dieser Medikamente, weitere dieser 19 Medikamente, die jetzt in klinischer Erprobung sind, durchlaufen diese unterschiedlichen Phasen der Erprobung. Dieses Jahr hat es ein ganz neues Medikament geschafft, die Phase 2a-Studie zu überwinden. Das ist ein bohrhaltiges Medikament, das heißt Ganbeforol. Das hat sehr gute Wirkung in 14-Tage-Therapie als Monotherapie gezeigt und wird jetzt in einer großen Plattformstudie, die auch von der EU mitfinanziert wird, in 12 verschiedenen Armen parallel die parallel laufen in Studienzentren in Asien, Afrika, Europa und Amerika miteinander verglichen. Diese Unite4TB-Studie ist auch die größte Tuberkulose-Therapiestudie, die es jemals gegeben hat. Da erwarten wir, dass bis 2028 auch ganz neue Therapieregime rauskommen. Die endgültigen Ergebnisse von der Studie von Ärzte ohne Grenzen, die hieß TB Praktikal, die wurde auch 2024 veröffentlicht und hat gezeigt, dass das Regime gegenüber dem, was man bislang gemacht hat mit der 18- bis 20-monatigen Therapie, auch sicherer ist, also weniger Nebenwirkungen hat. Interessant ist, und das sind Ergebnisse von dem Studiennetzwerk TBNet in Europa, das auch ein Jahr nach Empfehlung der WHO für dieses neue BPAL-Regime das Regime noch gar nicht richtig angekommen ist. Nur die Hälfte der Länder in der WHO-Euro-Region, das ist eben nicht nur die EU, sondern sind auch Länder im osteuropäischen Raum, die dann am Ende ihres Ländernamens oder ihres Staatennamens Stan haben. Die gehören auch zur Euro-Region an der WHO. Und wenn man alle zusammenfasst, sind das knapp 50 Länder. Und nur die Hälfte dieser Länder hatte ein Jahr, nachdem die WHO das BPAL-Regime vorgeschlagen hatte, überhaupt die Möglichkeit, gegenüber allen vier Komponenten in diesem Regime Antibiotikaresistenztestungen durchzuführen, und hatte auch alle vier Komponenten dieses Regimes zur Verfügung. Wenn man sich die Anzahl der betroffenen Patienten in diesen Ländern oder in allen diesen Ländern der WHO-Euro-Region anguckt, dann ist der allergrößte Teil, über 80%, leben in Ländern, in denen diese Medikamente eben ein Jahr nach WHO-Empfehlung noch gar nicht verfügbar waren. Das heißt, dass wir jetzt beginnend 2025 enorme Fortschritte im Bereich der Diagnostik machen. Wir haben tolle molekulare Diagnostik, die auch Vorhersagen für Antibiotikaresistenztestung treffen können, auch für neue Medikamente. Das wird ziemlich billig. Man kann das gesamte Genom der Tuberkulosebakterien heute für ca. 50 Euro sequenzieren und analysieren und kann dann schauen, wo Veränderungen im Erbgut der Bakterien auftreten, die mit Antibiotikaresistenzen assoziiert sind, und kann das sehr gut für die Vorhersage von eben Labor- oder von kulturbasierten Antibiotika-Empfindlichkeitstestungen nehmen und kann basierend auf diesen molekularen Verfahren Therapieregime zusammenstellen, die dann sehr akkurat sind und das dem Ergebnis der sogenannten phänotypischen Testung entsprechen.
Und das ist super für die Klinik, weil das natürlich viel, viel schneller geht als die Kultur, ne, auf die wir sonst immer viele Wochen warten müssen.
Das geht viel schneller, und es ist eben nur ein Erbgut. Und wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, dann werden die auch an anderen Positionen vielfach Bakterienmutationen erwerben, die dann die Resistenzen gegenüber diesen Bakterien vorhersagen. Man kann das aber alles dann mit einem Verfahren klären, wenn man weiß, wo diese Mutationen liegen, sodass auch dass es ein wachsendes System ist, wo eben neue Informationen immer mit dem Erbgut abgeglichen werden kann und man eben auch für zukünftige Medikamente diese Methode nehmen kann, ohne eine ganz neue Antibiotikaresistenztestung in BSL-3-Laboren jeweils in diesen Ländern zu etablieren. Das heißt also, es ist überhaupt keine Frage, dass die molekulare Vorhersage von Resistenzen die Zukunft für die Antibiotikaresistenzdiagnostik ist. Und man kann nicht unbedingt sagen, dass es ein Fehler war, aber es war gefährlich, die neuen Therapieregime so zu propagieren, ohne die Verfügbarkeit der Antibiotikaresistenztestung, weil das dazu führt, dass in manchen Ländern, zum Beispiel jetzt in Mosambik, deutlich mehr als 10% der multiresistenten Tuberkulosestämme schon Resistenzen gegenüber dem besten Medikament der MDR-TB-Therapie, dem Bedaquilin, haben. Und durch diese molekularen Teste hat man sehr schnell die Informationen verfügbar und kann dann jedem Patienten tatsächlich die Therapie geben, gegen die Bakterien auch empfindlich sind. Das heißt, wir sind sehr gut in der Diagnostik geworden. Wir haben so viele neue Therapieregime wie noch nie in der Entwicklung. Also Research and Development ist eigentlich derzeit nicht unser Problem. Wir haben aber ein erhebliches Implementierungsproblem. Und zwar nicht nur bei der Implementierung neuer Medikamente für die Antibiotikaresistenzen, sondern auch Implementierung bei der Verfügbarkeit von Medikamenten, die schon sehr lange da sind. Wir haben zum Beispiel ein Medikament, das Rifapentin. Das ist ein Rifampicin-Analogon, das aber eine sehr lange Halbwertszeit hat. Man weiß heute, und das ist auch WHO-Empfehlung, dass wenn man die präventive Behandlung mit dem Rifapentin zusammen mit Isoniazid macht, dann braucht man nur einen Monat Medikamente einnehmen, statt 3 Monate Isoniazid plus Rifampicin oder 4 Monate Rifampicin alleine. Also eine erhebliche Reduktion um entweder 75% oder um 66%, je nachdem, was man zum Vergleich nimmt, für die Dauer der präventiven Therapie. Dieses Medikament hat es nie zur Zulassung bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA geschafft, weil die Pharmafirma, die das ursprünglich mal dort eingereicht hat, das war noch im letzten Jahrhundert, wegen noch fehlender Daten bei den präklinischen Untersuchungen, die den Zulassungsantrag zurückgezogen hat und später nie wieder eingereicht hat. Der Antrag ging in Amerika bei der sogenannten FDA, der Federal Drug Administration, so durch und dieses Medikament ist in den USA zugelassen. Hat also in den USA eine Zulassung, aber in Europa nicht. Manche Länder, zum Beispiel Portugal, haben Rifapentin zur Verfügung, sodass die präventive Therapie in Portugal nur 1 Monat dauert. In Deutschland gibt es das Medikament nicht und es gibt auch keinen rechtlichen Rahmen für die Behandlung. Man müsste das Medikament über die internationale Apotheke aus den USA importieren. Das kann man tun. Dann ist aber die Haftungsfrage nicht geklärt. Die liegt dann beim behandelnden Arzt. Und die Kostenübernahme ist auch nicht geklärt, weil dieses Medikament halt nicht zugelassen ist. Es gibt eine Studie zur Behandlung der antibiotikasensiblen Tuberkulose. Die hat es auch in die WHO-Empfehlung geschafft. Die ist auch basierend auf dem Rifapentin, dass man statt der Vierfachtherapie mit Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid und Ethambutol eine Vierfachtherapie mit Rifapentin, Isoniazid, Moxifloxacin und Pyrazinamid gibt. Und dass diese Vierfachtherapie ist bei nicht schwergradiger Tuberkulose der Standard 6-monatigen oder der 6-monatigen Standardtherapie gleichwertig. Wird auch von der WHO auch so empfohlen. Man hätte dann also eine Reduktion zumindest von einem Drittel der Dauer der Standardtherapie der Tuberkulose. Das wäre schon ganz erheblich. Aber da dieses Medikament Rifapentin in der Europäischen Union nicht zugelassen ist, gibt es diese Behandlung eben auch nicht für die Patienten. Also Implementierung ist derzeit vielleicht das größte Problem, an dem wir arbeiten müssen.
Jetzt hast du das schon am Ende eigentlich ganz gut gesagt, was das größte Problem ist. Und jetzt vielleicht noch eine persönliche Frage, weil seit Jahrzehnten beschäftigst du dich mit der Tuberkulose, bist wirklich mit dem Herzen dabei. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest noch am Ende, den du äußern dürftest zur Bekämpfung der Tuberkulose, was wäre das? Was liegt dir da besonders am Herzen zurzeit?
All die neue Diagnostik und all die neuen Medikamente machen einen Unterschied, aber sie machen keinen großen Unterschied. Das ist so faszinierend an dieser Erkrankung Tuberkulose. Die Tuberkulose ist weitgehend eine soziale Erkrankung. Sie wird dadurch bestimmt, dass es auf der Welt Unterschiede in Armut und Reichtum gibt, in Sicherheit und Frieden. Denkt man nur mal an die ersten Tage der russischen Invasion auf das Territorium der Ukraine und die Bilder, die wir so in den Medien zugespielt bekommen. Da sitzen also viele Menschen in der U-Bahn von Kiew, alle nebeneinander. Und vielleicht hat einer von denen eine Tuberkulose, schlecht belüfteter Raum. Das sind genau die Situationen, in denen Mycobacterium Tuberculosis von einer Person auf die andere übertragen wird. Wenn wir es schaffen, dass wir diese Welt etwas gerechter machen, dass wir weniger diese großen Unterschiede zwischen Arm und Reich haben und dass wir weniger Krieg haben und die damit bezogenen Umstände, die Menschen auch zur Migration zwingen durch Armut oder durch Krieg, dann werden wir am Ende auch eine starke Reduktion der Tuberkulose haben. Es liegt also nicht an den Medikamenten oder an der tollen Diagnostik, sondern es liegt vor allen Dingen an sozialen Faktoren.
Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für das tolle Gespräch und auch deine abschließenden Worte.
Super. Vielen
Dank. Ja, wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden ja unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht aber keine inhaltlichen Vorgaben zu den Sendungen. Wenn ihr deswegen Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt und so weiter, dann schreibt uns, wie gesagt, immer gerne an info@infektsupport.de oder sucht uns bei @infektsupport auf Blue Sky zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal.